Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und unserem Herrn Jesus Christus. Amen. Als Predigtext für unseren heutigen vierten Advent lesen wir miteinander einige Verse aus dem Propheten Jesaja. Jesaja 52, die Verse 1 bis 12. Wach auf, kleide dich, Zion, in deine Kraft. Kleide dich in deine Prachtgewänder, Jerusalem, du heilige Stadt. Denn nicht mehr länger soll dich ein Unbeschnittener und Unreiner betreten. Schüttle den Staub von dir ab, steh auf, setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Denn so spricht der Herr, umsonst seid ihr verkauft worden und nicht für Geld sollt ihr gelöst werden. Denn so spricht der Herr, Herr, nach Ägypten zog mein Volk im Anfang hinab, um sich dort als Fremder aufzuhalten, und Assur hat es am Ende bedrückt. Aber nun, was habe ich hier zu schaffen, spricht der Herr, denn mein Volk ist umsonst weggenommen worden, seine Beherrscher höhnen, spricht der Herr, und ständig den ganzen Tag wird mein Name gelästert. Darum wird mein Volk meinen Namen erkennen, darum an jenem Tag erkennen, dass ich es bin, der da spricht, hier bin ich. Wie lieblich sind auf den Bergen die Füße dessen, der frohe Botschaft bringt, der Frieden verkündigt, der gute Botschaft bringt, der Heil verkündet, der zu Zion spricht, dein Gott herrscht als König. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Brecht in Jubel aus, jubelt allesamt ihr Trümmerstätten Jerusalems, denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Weicht! Weicht, geht von dort hinaus, rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte, reinigt euch, die ihr die Geräte des Herrn tragt. Denn nicht in Hast sollt ihr ausziehen und nicht in Flucht weggehen, denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Herr, tu meine Lippen auf, dass mein Mund deinen Ruhm verkündige. Amen. Liebe Brüder und Schwestern, liebe Gäste, wach auf. Der heutige Predigtext ist ein dringender Weckruf an das Volk Gottes. Wachsam, aufmerksam soll Gottes Volk sein. Auch in Vers 8 ist noch einmal vom Wächter die Rede. Horch, deine Wächter erheben die Stimme. Wenn so zur Wachsamkeit gerufen wird, dann hat das meistens einen bestimmten Grund, nämlich welchen? Wann hat man im Alltag in besonderen Situationen, etwa beim Militär oder wo auch immer, Wachtposten aufgestellt? Bitte? Richtig, wenn es Feinde gibt, wenn Gefahr droht. Dazu werden in der Regel Wächter aufgestellt, um Gefahr frühzeitig zu erkennen und rechtzeitig abwehren zu können. Etwa wer beim Bund war, der musste gegebenenfalls nach der Grundausbildung an irgendwelchen Munitionsdepots Wache schieben, damit da keiner sich unerlaubt Zugriff auf das Waffenarsenal verschafft. Wenn Wächter da sind, wenn der Wachruf erklingt, dann droht meist Gefahr. Dazu stehen in der Regel die Wächter sehr hoch auf der Zinne, um Ausschau zu halten, ob sich ein Feind nähert, damit rechtzeitig die schlafenden Truppen gewarnt und geweckt werden. Und in der Tat beschreibt Gott durch seinen Propheten Jesaja vielfache Not und Gefahr für sein Volk Israel. Unbeschnittene und Unreine betreten die heilige Stadt Jerusalem. Ein Zeichen des Gerichts. Gott hat seine heilige Gemeinde, sein heiliges Volk, seine heilige Stadt preisgegeben, dass auch Unheilige und Unreine diesen heiligen Ort betreten und letztlich auch ein Stück weit damit die Ehre zertreten dürfen, die Reinheit des Volkes. Gott blickt weiter zurück auf den Anfang der Geschichte seines Volkes. Da wurde es in Ägypten als Fremdling unterdrückt. Und nun konkret lebt es unter der Bedrohung, unter Bedrängnis durch die Assyrer. Situationen voller Gefahr. Aber trotz aller gegenwärtigen Bedrohung und Bedrängung warnt der Weckruf Gottes hier nicht vor Feinden und vor drohender Gefahr. Horch, deine Wächter erheben die Stimme, sie jubeln allesamt. Sie jubeln allesamt. Wer jubelt, wenn er das feindliche Heer im Anmarsch sieht? Wohl keiner. Ein feindliches Heer sehen sie auch nicht, die Wächter. Sie sehen etwas ganz anderes. Vers 8. Denn Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Auge in Auge sehen sie, wie der Herr nach Zion zurückkehrt. Liebe Geschwister, wir ahnen wahrscheinlich im schnellen Hören dieses Wortes gar nicht die Dramatik in dieser Aussage. Denn wenn der Herr nach Zion zurückkehrt, dann muss zuvor was geschehen sein? Dann muss er zuvor aus Zion ausgezogen sein. Und in der Tat, diesen Auszug sieht und beschreibt der Prophet Hesekiel in einer prophetischen Schau gut 100 Jahre später. Wer das gerne noch tun möchte, heute Nachmittag, die Kapitel 8 bis 11. Da wird es beschrieben, wie Gott um der Unreinheit und Unheiligkeit seines Volkes willen seine Stadt Jerusalem dem Gericht preisgibt. Und bevor die Stadt Jerusalem und den Tempel, sein Haus, von den Feinden zertreten lässt, zieht er aus seinem Haus, zieht er aus seiner heiligen Stadt aus. Hesekiel sieht die Herrlichkeit Gottes, wie sie sich erhebt und über die Schwelle des Hauses, des Tempels, über das Osttor des Tempels zum Ölberg hinauszieht. Und da verstehen wir auch Sacharja und so weiter, warum der Herr eines Tages wieder über den Ölberg kommen wird. Am Ende der Zeit, wenn er kommen wird und seine beiden Füße auf den Ölberg stellen wird, auf dem Weg, auf dem der Herr mit seiner Herrlichkeit den Tempel und Jerusalem verlassen hat, auf dem Weg wird der Herr am Ende der Zeit wieder zurückkommen. Und diese Rückkehr des Herrn am Ende der Zeit sieht der Prophet Jesaja. Also über die Jahrtausende hinweg, dennoch ist er nicht zurückgekommen zu seinem Haus, dem Tempel in Jerusalem. Diesem in der Zukunft ausstehenden Ereignis gilt der Ruf, wach auf, damit Gottes Volk nicht die Ankunft seines Herrn verschläft. Und deshalb auch die weiteren Aufrufe, kleide dich Zion in Kraft, kleide dich in deine Prachtgewänder. Als festlich geschmückte Braut soll das Volk Gottes seinen Bräutigam erwarten, wie wir es gehört haben im Gleichnis durch Jungfrauen, die auch diesem Brautzug entgegenwarten. Es ist ein gewaltiges Bild, durch das Gott zu seinem Volk spricht. Aufkleide dich in Kraft. Das ist ganz im Gegensatz zur gegenwärtigen Situation des Volkes. Kleide dich in Kraft, denn im Moment sitzt Jerusalem, die Braut Gottes, im Gefängnis. Das sind die Bilder der ersten Verse. Eine eiserne Fessel hat sie um den Hals. Wir kennen das aus Filmen. Wahrscheinlich keiner von uns aus eigener Erfahrung. Der Gefangene mit einer eisernen Ring um den Hals über eine Kette in der Regel in der Gefängnismauer eingemauert. Niedergeschmettert von den Zorngerichten Gottes, müde und kraftlos, liegt sie hingestreckt auf dem schmutzigen Gefängnisboden. Der Staub der Gefängniszelle liegt auf ihrem Gewand. Aber jetzt soll alles ganz anders werden. Schüttle den Staub von dir ab. Steh auf, setz dich hin, Jerusalem. Mach dich los von den Fesseln deines Halses, du gefangene Tochter Zion. Israels Not wird sich wenden. Gott hat einen Willen des Heils für sein Volk. Davon lässt er sich nicht abbringen. Weder durch die Sünde seines Volkes, noch durch das Treiben heidnischer und gottfeindlicher Mächte. Für Israel allerdings liegt diese Zeit noch in der Zukunft, von Jesaja aus noch in sehr weiter Zukunft. Es gibt eine klare Voraussetzung, dass für Gottes Volk diese Heilszeit anbrechen kann. Vers 6. Darum soll mein Volk meinen Namen kennen zu derselben Zeit. Beziehungsweise beide Ereignisse fügen sich dann, das wissen wir aus der übrigen biblischen Prophetie, zusammen. In dem Moment, in dem der Herr zurückkehrt, wird es seinem Volk wie Schuppen von den Augen fallen. Kennen. Seinen Namen, da waren wir neulich bei unserer Adventsfeier, bei der Frage, wie kommen Ochs und Esel in die Krippe, ihr erinnert euch, weil sie ein Symbol derer sind, die den Herrn kennen, ihren Herrn. Jesaja 1,3, ein Ochse kennt seinen Herrn und ein Esel die Krippe seines Herrn. Aber Israel kennt's nicht und mein Volk vernimmt's nicht. Das dumme Rindvieh und der sprichwörtlich dumme Esel sind klüger als das Volk Israel. Ochs und Esel kennen ihren Herrn. Ochs und Esel wissen, wer für sie sorgt, aber Israel hat die Wohltaten und die Fürsorge seines Gottes vergessen. Erst am Ende der Zeit, wenn der Bräutigam sichtbar wiederkommt, dann wird sich Israel wieder erinnern. Dann erst wird die Heilszeit für Israel anbrechen. Während Israel auf seine Heilszeit noch wartet, dürfen wir als das Volk, das seinen Namen kennt, ihn schon anbeten und schon in diesem Heil leben. Und das Kennen des Namens bedeutet Heil. Wenn Gott unsere Namen kennt, dann heißt das, er kennt uns als die zu ihm gehören, die ein Bürgerrecht haben in seinem Reich, deren Namen im Himmel im Buch des Lebens geschrieben sind. Dass wir Gottes Namen kennen, das heißt, er hat sich uns offenbart. Wir haben ihn als unseren Gott und Herrn anerkannt und angenommen. Wir beten ihn an und setzen unsere Hoffnung auf ihn und nicht auf unsere eigenen Kräfte oder auf fremde Götter und Mächte. Die Voraussetzung zum Heil ist auch für Israel, dass es Gott und seinen Namen erkennt und anerkennt. Dass es neu sein Vertrauen auf ihn allein setzt. Diese Zeit wird kommen, lässt Gott durch seinen Propheten Jesaja verkündigen, und dann wird Israel die Gegenwart Gottes erleben, denn ich bin's, der da spricht. Hier bin ich. Das ist Heil. Gericht Gottes ist ja das Gegenteil, dass Gott sich zurückhält, dass er sich verbirgt, dass das Volk verzweifelt ruft, wo bist du, Herr? Hast du uns vergessen? Siehst du unsere Not nicht mehr? Aber wenn Gott sagt, hier bin ich, dann ist er ganz nah. Dann ist er mitten unter seinem Volk mit seiner Macht, mit seinem starken Arm, mit seiner überwältigenden Hilfe. Und uns hat Gott das zugesagt, dass er bei uns ist. Liebe Geschwister, es ist da immer ungeheuer wichtig, dass wir uns vergewissern und uns vor Augen halten, welche Verheißungen des Herrn wir felsenfest haben, welche wir belastbar auf uns anwenden können. Bei den Verheißungen des Alten Testamentes müssen wir manchmal ein bisschen vorsichtig sein, die dürfen wir nicht zu willkürlich auch unmittelbar auf uns beziehen. Da müssen wir sehen, was gilt dem alten Volk, was gilt speziell Israel, wenn der Herr wiederkommt. Was können wir unmittelbar, unzweifelhaft, ganz gewiss auf uns beziehen, wo der Herr uns gesagt hat, ich bin mit dir. Matthäus 28, der Missionsbefehl oder auch Taufbefehl oder Lehrbefehl, alles miteinander. Denn siehe, ich bin bei euch alle Tage, bis an der Weltende. Liebe Geschwister, er hat uns sein Wort gegeben, ich bin mit dir. Und mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das dürfen wir sehen, darin dürfen wir leben. Und dann wird es ganz lieblich, liebe Geschwister, wie Vers 7 sagt, wie lieblich sind auf den Bergen die Füße der Boten, die da Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen, die da sagen zu Zion, dein König, dein Gott ist König. Solche Boten hören wir alle gern. Wenn einer kommt und sagt, du, ich habe eine tolle Neuigkeit, da schlägt unser Herz höher, da geht schon vorab ein Glücksgefühl durch den ganzen Körper, da steigt Freude in uns hoch, bevor wir den ersten Ton der frohen Botschaft überhaupt gehört haben. Und wenn die Botschaft dann noch stimmt, dann wird's wirklich lieblich, das tut gut. Das ist Balsam auf unsere oft so geschlagene und wunde Seele. Von solchen Freudenboten redet Jesaja hier. Von Boten, die Frieden verkündigen, Gutes predigen, Heil verkündigen. Die da sagen, dein Gott ist König. Das war er vorher auch schon. Aber der Sinn ist, jetzt sieht man's. Jetzt nimmt Gott sichtbar die Herrschaft in seine Hand. Und liebe Geschwister, zu Boten, die diese Freudenbotschaft weitersagen, sind auch wir alle berufen. Drei Punkte hat diese Freudenbotschaft, die uns gilt und die wir weitersagen sollen. Frieden, Gutes, Heil. Der erste, Frieden. Als junger Mensch weiß man die Sache mit dem Frieden oft gar nicht so zu schätzen. Man setzt ihn irgendwie voraus und ahnt gar nichts, was für ein kostbares und gefährdetes Gut er ist. Erst wenn man im Laufe der Jahrzehnte des Lebens durch eine ganze Reihe friedloser Situationen gegangen ist, dann weiß man, wie wichtig Friede ist. Friede in der Ehe, Friede in der Familie, Friede in der Gemeinde, Friede am Arbeitsplatz, Friede in der Nachbarschaft, Friede in der Verwandtschaft, Friede in den gesamten gesellschaftlichen Verhältnissen, in die wir eingebunden sind. Friedlosigkeit macht uns innerlich kaputt. Und wir haben heute so viel davon. Auch im geschäftlichen Bereich kann man da von heute reichlich Erfahrungen sammeln, was vielen, wahrscheinlich nicht nur mir, auch euch allen, immer wieder alltäglich das Leben beschwert, dass man immer mehr erlebt, wie fast jeder nur noch auf den eigenen Vorteil bedacht ist, einer den anderen versucht, wo er nur kann, über den Tisch zu ziehen. Ohne ein Höchstmaß an Vorsicht geht heute in fast allen Bereichen gar nichts mehr. Aber das kostet Kraft, ständig auf der Hut zu sein. Wie wohltuend ist's, wenn man einfach so eine gute Begegnung, eine gute Beratung, ein faires und anständiges Gespräch hat. Aber der Friede in der Bibel hat ja noch ganz andere Dimensionen. Es geht vor allem um den Frieden mit Gott. Um den Frieden mit Gott. Dass wir Sünder, verlorene und verdammte Menschen Frieden mit Gott haben können, Erlösung. Dass wir Frieden in Gott haben, trotz aller widriger Umstände. Das allein schon wäre eine Predigt für sich, die wir jeden Tag eigentlich dringend nötig haben und brauchen. dass wir so in Christus sind, dass wir Frieden in ihm haben, egal wie es um uns her aussieht. Und schließlich den Frieden aus Gott, der dann unser Leben und unseren Umgang mit unseren Mitmenschen prägt, der uns zu Friedensstiftern in dieser Welt macht, wenn wir denn in der Gemeinschaft mit Gott leben und unter der Leitung seines Heiligen Geistes. Zum Frieden kommt, der nächste Punkt wird recht kurz, das Gute. Kann man eigentlich sowieso, das Gute ist in der Bibel ein Sammelbegriff, der ohnehin alles vorher und nachher positiv Gesagte mit einschließt. Denn der Herr hat sein Volk getröstet, hat Jerusalem erlöst. Der Herr hat seinen heiligen Arm entblößt vor den Augen aller Nationen und alle Enden der Erde sehen die Rettung unseres Gottes. Das ist ja der Moment, nach dem wir uns alle sehnen, wo Gott seinen heiligen Arm entblößt. Wie würden wir heute umgangssprachlich sagen, wie entblößt man seinen Arm? Da entblößt man mehr, nur den Arm. Man krempelt die Ärmel hoch. Interessant, gell? Im Grunde genommen, wenn wir es heute in unseren Redeweisen sagen würden, würden wir sagen, der Herr hat die Ärmel hochgekrempelt vor den Augen aller Nationen. Denn genau darum geht's. Warum krempelt man die Ärmel hoch? Wenn man sich an die Arbeit macht, damit das weiße Hemd nicht schmutzig wird, deshalb wird es hochgekrempelt. Ja. Das ist die Verheißung in ganzer menschlicher Bildhaftigkeit und Anschaulichkeit. Gott krempelt die Ärmel hoch, um seinem Volk Gutes zu schaffen. Vor den Augen aller Nationen tut er das. Wenn Gott Israel wiederherstellt und die Herrlichkeit seines Volkes des alten und des neuen Bundes offenbar macht. Das werden die Augen aller Nationen sehen und alle Enden der Erden sehen die Rettung unseres Gottes. Dann wird es nicht mehr im Verborgenen unsichtbar geschehen, sondern vor den Augen der ganzen Welt. Zu diesem Guten gehört dann konkret auch, das ist der dritte und letzte Punkt, das Heil. Das Heil. Kommt hier nochmal als eigenständiger Punkt. Wir hatten ihn ja schon beim Frieden. Frieden mit Gott ist Heil in Jesus. Dass alles wieder heil wird, was durch den Sündenfall zerstört wurde. Unsere Beziehung zu Gott, unsere Beziehungen untereinander, unser äußeres und inneres Leben, Krankheit, Leid, Not. Alles wird heil und schön. Auch unsere seelischen Wunden werden geheilt. Alle Sorgen, alle inneren Verletzungen und Enttäuschungen, alles wird weggewischt. Alles wird neu und heil. Das alles geschieht, wenn Gott sichtbar seine Herrschaft antritt. Wieder gilt es für Israel zunächst in ganz besonderer Weise im tausendjährigen Reich. Dein Gott herrscht als König, nämlich in Jerusalem. Wenn er wieder zurückkommt an den Ort, an dem er seinen Namen niedergelegt hat. Es wird die Zeit kommen, wo sich sichtbar alle anderen Herrschaftsansprüche erübrigen werden. Dann wird man es mit Augen sehen, wenn der Herr Zion bekehrt, Vers 8 und Vers 10. Und der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Heiden. Die unbegrenzte Macht Gottes wird sich vor aller Welt zeigen. Gott wird sich offenbaren zur Freude all derer, die ihm vertraut haben. Für die Gemeinde Jesu, liebe Geschwister, für uns ist das heute schon unsichtbare Wirklichkeit. Für uns als Christen ist das Reich Gottes, die Königsherrschaft Christi, zwar noch nicht sichtbar, aber doch hoffentlich lebensbestimmende Wirklichkeit. Sollte für uns jeden Tag lebensbestimmende Wirklichkeit sein, dass Gott als König herrscht.
Die Herrschaft Jesu ist in der Gemeinde schon angebrochen. Sein Reich ist mitten unter uns. Und das andere steht bald bevor. Der Herr hat offenbart seinen heiligen Arm vor den Augen aller Heiden. Jesaja formuliert es so, als wäre es bereits geschehen, obwohl es sogar für uns, die wir rund 2800 Jahre nach Jesaja leben, immer noch Zukunft ist. Aber was Gott sagt, das kommt. Und deshalb gilt es für Israel und für uns, liebe Geschwister, vorbereitet zu sein. Deshalb habe ich auch das Thema der Predigt, anders als es auf dem Beamer war, gewählt: bereit zur Freude. Bereit zur Freude. Dass wir wachsam sind und die großen Taten Gottes nicht verschlafen. Bereit. Auch etwa, wenn wir gebetet haben. Liebe Geschwister, wenn wir beten, stehen wir dann wie die Wächter auf der Lauer und warten, gespannt, was Gott auf unser Gebet tun wird. Halten wir Ausschau von der Zinne, ob die Erhörung unseres Gebets naht. Für mich immer ein total fantastisches Bild, die Geschichte mit Elia, nachdem die Baals- und Aschera-Priester getötet waren. Da bittet der Elia um Regen und ständig schickt er seinen Diener und sagt: guck, ob die Wolken schon kommen. Nein, sie kommen noch nicht. Elia betet weiter. Der geht mit felsenfester Gewissheit davon aus, wenn er um Regen betet, dann wird der Herr auch antworten. Warten wir, sind wir bereit, wenn wir gebetet haben, die Erhörung unserer Gebete zu empfangen? Oder haben wir uns nach den Gebeten resigniert wieder zurückgelegt und sagen uns, es wird sowieso nichts passieren? Liebe Geschwister, Hand aufs Herz, wie oft tun wir das Zweite? Heute Morgen, als ich schon ein bisschen früher wach lag, dachte ich noch auch an den vergangenen Mittwoch. Bruder Lehmann hat in den Abkündigungen schon darauf hingewiesen, das Konzert, das Panflötenkonzert. Es war ein sehr schöner Abend. Was für mich noch erfreulicher war als die Musik und der Genuss an sich, war die Tatsache, dass auch viele Geschwister der Freien Christlichen Gemeinde als Gäste mit hier waren und die guten und die geschwisterlichen Begegnungen hinterher miteinander. Und da ist mir bewusst geworden, und darüber dürfen wir uns freuen, liebe Geschwister, wir haben für Versöhnung gebetet. Wir reden seit Sommer nicht mehr nur ganz konkret von Versöhnung. Versöhnung geschieht ganz praktisch längst. Wir begegnen uns nicht mehr als Feinden, misstrauisch, missmutig, argwöhnisch. Wir fangen an, uns wieder ganz konkret als Brüder und Schwestern im Herrn zu begegnen. Das ist etwas Großartiges. Wir haben dafür gebetet und wir dürfen es heute erleben, wie es ganz konkret schon Stück um Stück Wirklichkeit wird. Und dieselbe Hoffnung dürfen wir haben im Blick auf unsere Eichenauer. Wir haben ja die Eichenauer mehr oder weniger flächendeckend Haus um Haus eingeladen zu diesem Konzert. Von den Eichenauern, die zu keiner der Gemeinden gehören, sind nur wenige gekommen. Und da haben wir schon wieder die Gefahr, dass wir uns resigniert zurücklehnen und denken, wir haben schon so viel für sie gebetet, wir haben sie schon so oft zu Veranstaltungen eingeladen, die werden doch sowieso nie kommen. Wir beten, liebe Geschwister, und wir sind bereit, die Erhörung des Gebets zu empfangen. Lasst uns auf der Lauer liegen, wie ein Wächter, der erwartet, dass die Erhörung der Gebete auch kommt. Auch wenn es manchmal etwas länger braucht, als wir es uns vorstellen. Und genauso gilt es doch für unsere Familien und für andere Situationen. Sind wir bereit zur Freude? Thema der Predigt. Bereit zur Freude. Sind wir bereit, sie wirklich zu empfangen, oder haben wir die Tür im Grunde schon längst zugemacht, weil wir damit rechnen, dass sie sowieso nicht kommt? Zu all diesem allerdings gehört dann noch ein ganz wichtiger Schritt. Vers 11. Zur Bereitschaft zur Freude gehört, dass wir uns von allem Unreinen und Ungöttlichen trennen. Weicht, weicht. zur Mahnung, wacht auf, gehört die zweite Mahnung, weicht, weicht. Geht von dort hinaus. Rührt nichts Unreines an. Geht hinaus aus ihrer Mitte. Reinigt euch, die ihr Geräte des Herrn tragt. Sieh, das ist die unreine Stadt Babel. Das dann auch zum Sinnbild für die sündige, gottlose Welt oder eben auch für die abgefallene Kirche und Gemeinde wird. Hier hat der Herr immer und immer wieder Trennung geboten. Es ist wichtig, dass wir sehen, er hat sie nicht erlaubt, die Trennung. Er hat sie nicht empfohlen, er hat sie geboten. Weicht, geht hinaus. Gemeinde Jesu lebt zwar mitten in dieser Welt, sie hat ihren Auftrag an dieser Welt, aber die Gemeinde Jesu soll sich von dieser Welt jederzeit deutlich unterscheiden. Sie soll sich nicht mit der Welt einlassen. Da, wo sich die Gemeinde mit der Welt einlässt, da verweltlicht sie. Das ist an Hunderten und Tausenden Beispielen nachweisbar. Da verliert sie ihre Glaubwürdigkeit und Vollmacht. Die Trennung vom Unreinen ist unabdingbare Notwendigkeit. Dort, wo Christen das tun, wo sie in heiliger Andersartigkeit leben, da haben sie die Vollmacht. Weicht, geht hinaus. Es gilt nicht nur für die Welt, es gilt auch für Kirche und Gemeinde. Wo Gemeinde sich von Christus und seinem Wort entfernt, gilt das Gebot, geht hinaus aus ihrer Mitte. Paulus greift diese Mahnung mit großem Nachdruck auf in 2. Korinther 6, 14 folgende. Was hat die Gerechtigkeit zu schaffen mit der Ungerechtigkeit? Was hat das Licht für Gemeinschaft mit der Finsternis? Wie stimmt Christus überein mit Belial? Was für ein Teil hat der Gläubige mit den Ungläubigen? Was hat der Tempel Gottes gemein mit den Götzen? Und dann greift er dieses Wort aus Jesaja auf, darum geht aus ihrer Mitte hinaus und sondert euch ab und rührt nichts Unreines an. So will ich euch annehmen. Wer sich nicht vom Unreinen absondert und reinigt, der setzt seine Annahme bei Gott aufs Spiel. Wir sind Heilige Gottes. Wir sollen uns nicht am Unreinen beschmutzen und damit auch Gottes Ehre in den Schmutz ziehen. Wir tragen Gottes Geräte als seine Boten. Das ist ein Bild vom Tempeldienst, selbstverständlich. Aber es ist eben ein Bild. Tempelgeräte haben ja auch in Israel nur die Priester, die Leviten, getragen. Jesaja aber richtet diese Mahnung an das ganze Volk. Das ganze neutestamentliche Volk soll ja ein Volk von Priestern sein. Wir alle sind zu diesem heiligen Dienst berufen. Wir alle sollen uns deshalb in der Nähe Gottes heilig und von der Welt unbefleckt halten, damit wir bereit sind, wenn der Herr kommt. Aber nicht nur dann, sondern dass wir auch heute schon bereit sind, von Gott gebraucht und gesegnet zu werden. Dass wir erfahren, denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Wieder ein wunderschönes, in seiner Aussage Gewalt kaum zu überbietendes Bild, liebe Geschwister. Denn der Herr zieht vor euch her und eure Nachhut ist der Gott Israels. Vorn und hinten beschützt der Herr den Zug seines Volkes. Dass es nicht vorn in einen Hinterhalt läuft und dass es nicht von hinten angegriffen werden kann, wie beim Auszug aus Ägypten. Auch da war Gott ja seinem Volk in der Wolken- und Feuersäule vorausgezogen und hat zugleich bei Gefahr den Abschluss gebildet. Als die Streitwagen der Ägypter kamen, hat sich die Wolken- und Feuersäule hinter das Volk gestellt, zwischen das Volk und seine Feinde. Dass nicht eins auf der Strecke bleibt und verloren geht. So umgibt uns Gott auch heute. So bewahrt und begleitet er uns in dieser Advents- und Weihnachtszeit und ins kommende Jahr hinein, wenn wir uns rein und heilig und nah bei ihm halten. Das schenke er uns durch seinen Heiligen Geist, dass wir im Vertrauen auf ihn und seine Verheißungen bereit sind zur Freude. Amen.